So, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast dabei, nämlich die Aline von Bornhaupt, die sich gleich selber vorstellen wird. Und wir werden über das Thema Barrierefreiheit, digitale Barrierefreiheit für neurodiverse Personen sprechen. Erstmal herzlichen Dank, Aline, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Domingos. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne.
Legen wir los, ne?
Ja. Kannst du dich einmal den Zuhörenden vorstellen, bitte?
Sehr gerne, ja klar. Also ich sitze in Nürnberg gerade. Ich finde es immer auch sehr schön, wenn man hört, wo man gerade ist. Bin seit über 10 Jahren selbstständig, fachlich aus dem Bereich UX und Produktentwicklung und habe meinen Schwerpunkt auf digitale Inklusion und Gleichstellung gesetzt und orientiere mich da auch sehr an der Charta der Vielfalt, also die 7 Hauptdimensionen von der Charta der Vielfalt, weil ich da einen sehr großen Hebel sehe, wie wir auch gesellschaftlich was bewirken können. Einfach, weil wir inzwischen unseren Alltag so digital abgebildet haben und so viel Zeit in einem digitalen Raum verbringen, dass es einfach ein großer Hebel ist, um auch gesellschaftlich Einfluss zu nehmen. Sprich, wenn eine Gruppierung gesehen wird und berücksichtigt wird, dann wird sie auch wahrgenommen und dann kann sie auch besser an der Gesellschaft teilnehmen.
Vielen Dank. Wie kam es, dass du dich speziell mit dem Thema digitale Teilhabe und auch mit dem Thema Neurodiversität speziell beschäftigt hast?
Ganz plump, ich bin selber neurodivergent. Das ist, glaube ich, so die einfachste Antwort. Und ich habe aber als weiblich gelesene Person das Problem gehabt, dass da die Forschung zu dem Zeitpunkt, als ich meine Diagnosen bekommen habe, da noch sehr in Stereotypen gedacht hat und auch das abgebildet hat. Also meine allererste Diagnose habe ich in den 90ern bekommen. Und das hatte zur Folge, dass ich mich immer wieder mal reingelesen habe und auch Studien gelesen habe und das ja dann irgendwann so weit ging, dass ich gemerkt habe, hey, hier gibt es ein Riesendefizit zwischen dem, was die Gesellschaft weiß und dem, was wissenschaftlich aktuell erforscht wird. Und dazwischen ist irgendwo dann die Medizin, die dann agiert. Und habe dann gedacht, hey, das muss doch irgendwie vermittelt werden. Und habe parallel aber ja auch meine Fachlichkeit gehabt aus der Produktentwicklung und habe gemerkt, hey, Barrierefreiheit, das setzen wir eigentlich die ganze Zeit um oder versuchen es umzusetzen, arbeiten dran. Aber dass da die Neurodiversität dabei ist, das wird unter den kognitiven Beeinträchtigungen so zusammengefasst, aber da ist so viel Diversität dahinter, das sollte vielleicht auch nochmal einzeln betrachtet werden. Und so kam das Ganze dann zustande, dass ich dann eben auch darüber angefangen habe zu referieren, Workshops zu machen und das auch explizit nochmal in meine Arbeit eingebracht habe.
Die Gretchenfrage natürlich, was stehst du unter Neurodiversität? Weil ich glaube, so eine ganz einheitliche Definition habe ich zumindest nicht gefunden.
Vielen lieben Dank, dass du das so offen fragst. Unter Neurodiversität versteht man nach meinem Verständnis die eigentlich alle Menschen, die es gibt, weil wir haben alle eine Gehirnstruktur und natürlich jede Gehirnstruktur ist slightly different und deswegen ist da eine Diversität. Also einfach, weil jeder Mensch ist anders und dementsprechend gibt es auch verschiedene Gehirnstrukturen und darauf bezieht sich das so ein bisschen, ne, dass die Diversität eben die Verschiedenartigkeit der Gehirne darstellt. Dazu gibt es dann 2 weitere Begriffe. Ich erkläre das immer so die Begriffen. Einmal das Neurotypische und das Neurodivergente. Und ich finde, das ist ein bisschen schwierig, weil es eben so ein Othering auch gleichzeitig vermittelt. Das haben in der autistischen Blase ist das so ein bisschen umgewandelt worden. Da redet man dann von allistisch. Das finde ich auch ein bisschen passender, weil es gibt einfach verschiedene Gehirne und das eine und das andere als Norm zu betiteln, ist, finde ich, sehr wertend. Das braucht es eigentlich gar nicht. Und bei den Neurodivergenten, da gehört zum Beispiel Autismus zu, ADHS, Epilepsie. Das sind Formen von einem Gehirn, die eben in irgendeiner Art und Weise nicht zu der Welt, wie wir sie gemacht haben, passt. Und nicht im Sinne von, sie ist falsch, sondern im Sinne von, die Strukturen, wie unsere Gesellschaft, unsere Welt, unser Denken, unsere Logik aufgebaut ist, das ist einfach da nicht berücksichtigt worden. Und diese Strukturen, wie sie dargestellt werden und wonach sie geformt werden, das würde ich allistisch nennen. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen verständlich geworden.
Auf jeden Fall. Also du würdest sagen, oder kann man sagen, es gibt dann Probleme bei der durchschnittlichen Wahrnehmung von oder bei Dingen, die von anderen Leuten nicht als störend wahrgenommen werden, zum Beispiel bei sich Animationen und solche Dinge oder irgendwelche Videos, die von selber starten oder Werbung, die dann da und da sich bewegt, dass die von manchen Personen einfach ignoriert werden kann und andere Personen, zum Beispiel neurodiverse Personen, haben vielleicht größere Schwierigkeiten, solche Sachen zu ignorieren.
Ja, zum Beispiel, genau. Also ich finde es immer sehr gut zu veranschaulichen. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als ob man von einem Fisch verlangen würde, einen Baum hochzuklettern. Und jetzt, wenn man sich das so vorstellt, dann denkt man, ja gut, aber ein Fisch ist im Teich, was soll der denn an, auf dem Land an einem Baum? Ne? Und ungefähr so ist es. Man hat einfach die Anforderung an Menschen, etwas zu tun, was überhaupt nicht deren Lebensweise entspricht, und presst sie dann so ein bisschen rein und wundert sich dann, dass sie dann nicht wie alle anderen Vögel einfach hochfliegen können. Und ja, so kann man das, finde ich, ein bisschen vergleichen. Beim Ansatz von der Accessibility finde ich da auch die Löffeltheorie ganz gut, zu sagen, man hat einfach unterschiedlich viele Energiereserven. Ein Löffel ist eine Energiereserve. Und wenn, je nachdem, welche Interaktion man von einer Person verlangt, kann das für Betroffene bedeuten, dass es eben sehr, sehr viel Kraft kostet, einfach nur einen Content zu konsumieren, der für andere Menschen total beiläufig konsumiert werden kann, und die Person aber, die betroffen ist, ist danach fix und alle und kann eigentlich danach erstmal eine Pause machen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich, dass alle gleich flüssig interagieren können. Dementsprechend macht es natürlich dann auch Sinn, auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen.
Jetzt entwickelst du ja selber Produkte oder bist an der Entwicklung beteiligt von digitalen Angeboten. Wie ist dein Vorgehen dabei, wenn du das Thema Neurodiversität besonders beachten möchtest?
Ich habe verschiedene Herangehensweisen. Ich bin einmal Teil des Inkluton- und Inklutest-Teams und ich bin auch nochmal solo selbstständig. Das sind also drei verschiedene Bereiche. Bei Inkluton ist es so, dass wir Workshops, Schulungen und Testings machen und da Unternehmen mitnehmen mit unseren Fachexpertinnen, die selber betroffen sind, und denen eben auch dann zeigen, so fühlt sich das für Betroffene an, wenn wir eure Software benutzen, liebe Kunden. Und dann auch wirklich live das erklären, zeigen und auch vermitteln können, dass dadurch auch viel emotionaler und auch viel empathischer eben auch ankommen kann. Und bei Inklutest ist es so, dass wir einen Testingpool haben, wo unter anderem auch neuroinklusive Personen mit dabei sind, die eben auch dann zeigen können, also live zeigen können bei einer Aufnahme, an der und der Stelle komme ich nicht weiter oder an der und der Stelle verstehe ich nicht, was ich machen soll, oder das ist für mich jetzt sehr anstrengend oder das würde ich mir jetzt hier wünschen. Ne? Also in die Richtung haben wir Testings, und ich alleine mache auch noch zusätzlich natürlich auch Schulungen, die aber auch in direkte Umsetzung. Also ich gucke auch, dass wenn ich eine Software mit konzipiere, dass ich auch achte, dass eben entsprechend gewisse Standards erfüllt sind. Beispielsweise, wenn ich weiß, wir haben jetzt einen Ablauf von einer Formularstrecke, dass ich am Anfang sage, hey, dafür wirst du folgende Dokumente brauchen, sammel die doch schon mal vorher, bevor du jetzt jedes Mal nach jedem Schritt erstmal in deinem Zimmer rumrennen musst, um alle einzelnen Daten hier zusammenzusuchen. Derzeit ist die Strecke vielleicht schon wieder ausgelockt und du musst dich wieder einloggen, das ist ja auch wieder eine Barriere, weil dein Passwort dann notwendig ist und so weiter und so fort. Und da schaue ich dann auch immer, dass das eben von der Struktur her und auch von der Verarbeitung der Daten noch inklusiv ist.
Man sieht ja jetzt auch immer mehr Empfehlungen und auch Designsysteme, die sich speziell mit dem Thema Neurodiversität beschäftigen. Hast du dich selber schon mal mit diesen Designsystemen und so weiter beschäftigt, und hast du eine Meinung dazu? Ist das positiv, eher negativ oder wenig hilfreich?
Ich freue mich immer wieder, wenn ich welche sehe, weil es natürlich auch das Ganze thematisiert, und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Die Herausforderung hierbei ist, wenn man eine neurodivergente Person kennt, kennt man genau eine. Einfach weil wir hier von Spektren reden. Und es ist auch nicht selten, dass eine Person nicht nur eine Neurodivergenz aufweist, sondern mehrfach marginalisiert ist. Und das abzubilden ist natürlich dann nochmal komplexer. Und das in einem Designsystem one fits all zu entwickeln, ist natürlich sehr herausfordernd. Deswegen habe ich jetzt kein Designsystem, wo ich sage, die haben das alle jetzt perfekt umgesetzt. Generell ist es aber natürlich schon wichtig, die Bedürfnisse mit reinzubringen und auch anzuerkennen, dass es eben auch sehr, sehr herausfordernd ist. Also ich mache ein Beispiel, Person mit ADHS mag eine Stimulation sehr gerne, also sprich, wenn irgendwas animiert ist oder irgendwas sich bewegt oder wenn sie das Inhalte nicht nur als Textform konsumieren kann, sondern in irgendeiner Art und Weise in einem audiovisuellen Format. Währenddessen eine Person, die autistisch ist, kann davon schon sehr bereizt werden. jemand mit Epilepsie oder Tourette kann davon getriggert werden. Also das ist, ne, da sind so viele Widersprüche und das heißt ja auch nicht, dass alle Menschen mit Autismus dann davon überreizt werden. Da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Deswegen ist es sehr schwierig, da zu sagen, wenn du das machst, dann machst du es für alle richtig.
Gibt es aber Tipps, die du generell Leuten, die sich für das Thema interessieren und das auch berücksichtigen wollen, mitgeben würdest?
Ja, natürlich. Also generell kann man da sehr strukturell herangehen. Ich mache es so, ich schaue mir wirklich auf die Standards an, beziehungsweise schaue natürlich, nach welchen Standards auch gearbeitet werden soll, ne? Ob nach der Euronorm 301.549 oder nach dem BCAG. Das ist dann natürlich, ne, eine Auslegungssache. Dann gucke ich, wie ist die Struktur aufgebaut? Ist die Struktur wiederkehrend? Kann man sich schnell orientieren? Muss man sich umorientieren? Das ist natürlich auch, ne, wenn man sich viel umorientieren muss, ist es auch anstrengend. Gibt es Zusammenfassungen? Gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Content zu konsumieren? Beispielsweise Screenreader. Da weiß ich zum Beispiel auch, da gibt es auch Menschen mit Autismus, die zum Beispiel auch gerne mit einem Screenreader lieber arbeiten oder also entweder nicht sehen möchten, weil es zu anstrengend für sie ist, oder umgekehrt nicht hören möchten oder den Sound auch aushalten. So Untertitel zum Beispiel ist auch, kenne ich auch einige, die sagen, hey, ich möchte eigentlich gerne keine Videos mit Ton hören. Ist mir zu anstrengend. Also nur sowas in die Richtung, das ist natürlich immer beachtenswert und das ist ja eigentlich oft weiß man das eh, wenn man sich mit Accessibility auseinandersetzt, dass solche Dinge wichtig sind. Aber ich finde es wichtig zu erkennen, warum es in diesem Fall für neurodivergente Menschen wichtig ist. Also, dass man die Bedürfnisse dahinter eben versteht und sich damit auseinandersetzt. Das kann man, wie gesagt, auch bei uns in unseren Workshops lernen. Dann, dass man mit Betroffenen in Austausch geht. Also auch wirklich dann nochmal in den direkten Austausch und versteht, warum das so ist und wie sich das für die anfühlt. Frühzeitig testen, auch immer ganz wichtig. Also das ist auch generell natürlich wichtig, aber auch hier, dass man eben auch viel mitlernen kann und mitversteht und eben auch ins Mindset, in die Reflexion geht und sieht, ja, es ist, die Menschen stellen sich jetzt nicht irgendwie an oder sind pingelig, sondern die haben wirkliche Bedürfnisse, die sie sehr viel Kraft kosten kann, die sie ausgrenzt und dass eine Andersartigkeit wertvoll ist. Also das ist, dass gerade durch eine Diversität wir ja auch eine sehr schöne weite Gesellschaft haben, die sehr viele Gedanken einbringen kann, sehr viel auch in den Austausch gehen kann und dass gerade das auch wichtig ist, um das zu akzeptieren. Also wir müssen auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die andere Bedürfnisse haben, damit wir entsprechend auch auf eine Weiterentwicklung kommen als Gesellschaft, damit wir auch neue Ideen haben können, damit wir in den Austausch gehen können und da gehört eben auch dazu zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass das eben kein Anstellen ist, sondern wirklich ein sehr wichtiger Punkt für eine gemeinsame Interaktion.
Ja, vielen Dank. Ein gutes Schlusswort auf jeden Fall. Wo kann man dir persönlich folgen, wenn man weiteres Interesse an dem Thema hat?
Am besten auf LinkedIn. Ich bin gerade dabei, meine Webseite zu überarbeiten, also alidevonbornauer.com. Es kann sein, dass wenn ihr euch das anhört, dass die dann schon fertig ist, aber auf LinkedIn bin ich auf jeden Fall auch sehr aktiv. Also da findet man mich auf jeden Fall.
Alles klar, vielen Dank. Die Links werde ich dann in die Shownotes packen. Ja, dann vielen Dank für dieses sehr informative Gespräch und viel Erfolg weiterhin bei deinen Workshops und deinen Vorhaben zur Neurodiversität.
Dankeschön, ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne.